ja, geh doch hier raus und sag dem Nächsten, du siehst aus wie ein Arsch oder so.
Ja.
Dann ergibt sich irgendwas Freundliches.
Bei mir ergibt sich da nichts, wirklich nicht.
Heute dann kannst du ja zutreten. Oder du nimmst irgendwie, kochen heißes Wasser und gießt es dem Vorhergehenden in den Nacken. Irgendwas Witziges. Dann ergibt sich was daraus.
Möchtest du anfangen, Carlo?
Guten Morgen, Steffi. Ja, ich möchte wie immer anfangen, weil ich so ein zurückhaltender Mensch bin. Ich freue mich immer auf diesen Mittwoch. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, und zwar will ich dir diesmal ganz genau sagen, warum. Du hast so viel Positives an dir. Aber das ist so selten.
Das hole ich alles für diese
Stunde. Nein. Es gibt so viele Krempen, die dir entgegenkommen, und die Laune ist sowas von untergellert bei mir. Mhm. Und jetzt ist es so, jetzt setzt mir Steffi, du bist doch Steffi, ne? Ja, genau. Hallo Steffi. Du bist Steffi, und Steffi ist einfach, ach man, nimm das als Kompliment.
Mache ich. Und ich warte immer auf dieses Kompliment am Anfang unserer Sendung.
Ja, das muss nicht kommen, aber es kommt.
Doch, das ist gut so.
Weil es kommen muss.
Behalte das so bei.
Ich spür's dir.
Es sind Ferien in Hamburg, und da fragen sich Leute außerhalb von Hamburg, was sind für Ferien? Es sind Pfingstferien, weil in Hamburg ist das so, um das kurz zu erklären für die weite Welt. Pfingstferien sind vor Pfingsten in Hamburg, dafür ist Karneval nach Aschermittwoch, und die Osterferien sind im März, heißen hier aber Skiferien und heißen demnächst Corona-Ferien, weil ja da immer alle nach Ischgl fahren und den Virus mitbringen.
Ich bin jetzt raus.
So komplex ist das gestrickt, und deshalb, es sind Ferien, man kommt sich wieder ein bisschen näher, man lernt seine Familie ein bisschen näher kennen.
Also, man bietet sich das Du an, rückt näher zusammen.
Es ist herrlich. Ja, da sind ja Leute bei mir zu Hause, die kannte ich gar nicht. Aber sind alle im Großen und Ganzen ganz sympathisch, machen allerdings viel Arbeit. Und es sind nicht nur Ferien, es ist ja auch Vatertag. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Macht man das? Gratuliert man?
Nein. Schade. Nein. Also Himmelfahrt, gleich Vatertag. Ich habe nie.
Ich weiß. Da ruft der interessierte und gebildete Hörer an. Nein, es ist ja Christi Himmelfahrt, es ist nicht Vatertag. Nein, es war eine Provokation von meiner Seite.
Lass mich, ich bin sonst vorsichtig in der Wortwahl, aber scheiß auf Vatertag, weil das ist ein christlicher Feiertag und Ende der Durchsage. Aber wir haben ihn in der Jugend, ich war ja auch mal jung, also das ist lange, lange her, dass ich jung war, also Zeiten. Wie gesagt, da ist der Bismarck-Ehre erfunden worden. Ich habe Vatertag genossen, so mit 18, 19, 20, 21, 22, nicht 1921, sondern altersmäßig. Ich wohnte im Hamburger Osten, in Bergedorf, und wir waren eine wilde Clique und haben uns dann über 2 Jahre in Folge ein Floß gebaut mit Platz für 30 Leute, mit einer Band drauf, und sind dann eingestiegen am alten Hafen Bergedorf mit dem Floß über die Bille bis in die Elbe und dann bis ins Hafenbecken, das geht heute gar nicht mehr, mit 30, 40 Leuten an Bord und natürlich voll wie die Haubitzen und mit Wüstenliedern auf den Lippen und es war nicht ganz ungefährlich, weil unterwegs natürlich einige auch mal außenbord gingen und wieder reingeholt wurden, Gott sei Dank nie einer ersoffen. Und das war noch richtige Vater, das tun. Bollerwagen war nicht so mein Teil, weil Bollerwagen ist einfach sich konsequent auf Befehl besaufen.
Also wir haben das auf dem Floß nicht.
Ohne Ende. Aber das war was anderes. Das war Floßsaufen, das andere ist Bollersaufen.
Erzähl uns von den Liedern. Welche Lieder singt man auf einem Floß? Das war doch zu Zeiten, als die Beatles upcoming waren, ne?
So, um das ja, natürlich, ja, die 60er, ja, genau. Ja. Na, nur wurde weniger Beatles-Lieder gesungen. Oh Gott, Steffi, du. Frau Wirtin hatte auch einen Sohn, der wusste mit 6 Jahren schon, das kann man vertonen, aber die weiteren Zeilen sollten wir uns sparen hier, weil wir hier ein intellektuelles Angebot in den Äther schießen.
Es geht aber ja heute auch gar nicht mehr mit dem Floß. Wie groß müsste ein Floß für 40 Leute sein? Also 3 Quadratkilometer bei 1,50 Meter Abstand.
Jetzt kommt ja wieder von Opa die Bemerkung, die erlaubt ist, früher war alles besser und
absolut.
Mehr erlaubt, weil das durften wir. Da haben die Buddelei, die Trachtenträger, haben also nichts gesagt. Die haben gesagt, die Jungs, passt mal auf und ja, schön. Und auch der Schifffahrtsverkehr, wir haben uns rechts vor links, sieht ja auch auf dem Wasser. Und
Steuerbord vor Backbord, oder?
Ja, natürlich. Ja, ich weiß es. Ja, ich sage nicht wieder rechts und links. Und Steuerbord und Backbord und Das war schon eine Riesengaudi. Vor allem, weil die Clique, so eine Clique gibt's ja heute nicht mehr. Das ist einfach, das war so ein Zusammenhalt, weil Freunde haben auch sich mehrfach die Woche getroffen und mehrfach die Woche kommuniziert und sich gegenseitig besucht und die Eltern kannten die Eltern von ihm und bla 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 und so. Ich glaube, diese Art von Freundschaft, die gibt es heute nicht mehr. Das ist eigentlich ein Jammer.
Also aktuell sowieso schwierig. Und heute fährt man immer ein Bierbike. Was ja, kennst du Bierbikes?
Ja, oh, furchtbar.
Die heißen eigentlich, offiziell heißen die, glaube ich, Thekenräder.
Ja, ja, genau.
Also,
ja, ja, ja,
Thekenräder, ja. Oder es gibt auch Conference Bikes oder, schönes Wort, ein Nebeneinandem.
Weiß ich. Also nicht Tandem hintereinander, sondern nebeneinander.
Ist gut, oh, oder? Knackt. Ich miete eins für nach Corona.
Nebeneinander finde ich, find ich scheiße, weil da kannst du ja kontrollieren. Wenn du hinten sitzt, ja, kannst du ja eventuell mal aufhören zu treten.
Ach ja, stimmt.
Verstehst du?
Hast du recht.
Das würde mir mehr liegen.
Ja, aber sonst, der Vatertag steht unter einem schlechten Stern aktuell. Also Bierbike mit 1,50 Meter Abstand wird schwierig.
10 Leute maximal, wenn sie sich kennen, ne, glaube ich, erlaubt.
Ja, da müssen sie aus zwei Familien sein. Das richtig, wird genau, beim Vatertag genau. Auch. Genau, genau. Sagen wir mal übersichtlich. Und dann auch noch Grillen hinten raus. Auch das, sag mal, die Fleischindustrie hat schwer gelitten.
Vorne raus auch.
Hast du dich mit den Zuständen auf deutschen Schlachthöfen, ja, hast du dich ordentlich empört?
Ich habe, da empöre ich mich gleich, aber zunächst mal eine Zahl, die ich persönlich nicht einordnen kann. Jeder Mensch sitzt im Sitzen 59 Kilo pro Jahr.
Ich nicht, da isst du schon mal 118.
Ja genau, weil du ja sozusagen fleischlos lebst und ja. So. Nein, vor dir sitzt einer, der gerne mal Fleisch isst, aber ganz, ganz selten stelle ich es fest. Das war früher mehr, aber ganz, ganz selten. Bei uns gab es, was haben wir jetzt? 2020.
Ja, ja, heute ist 2020, das ist
vor
richtig.
Vor 2 Jahren gab es mal ein Hähnchen. Also das ist ganz, ganz selten. Jetzt tatsächlich. Ich war früher großer Blockhausgänger und das war auch vorbei, weil die Preise, finde ich, so unverschämt angezogen haben, dass man da gar nicht mehr hingehen kann. Und ich bin kein großer Griller. Es gibt ja Leute, die schlucken dann ohne Ende Pulle auf Pulle weg und nehmen zwischendurch auch mal, weil es ja Grillen heißt, auch mal ein Grill, ja, vom Grill und trinken. Ich stehe immer daneben und sage sehr interessante Dinge, dass die anderen zuhören. Dann.
Du meinst, Grillen ohne Saufen ist eigentlich faktisch nicht möglich?
Ist, glaube ich, auch nicht möglich, nein.
Ja gut, aber das mit den Preisen, über die du dich so echauffierst, führt ja dazu, dass die Haltung der Angestellten in Schlachthöfen schlechter ist als die des Fleisches. Niemand hat sich Gedanken darüber gemacht, ne, wie die da leben.
Paul McCartney hat 1976, einer der ersten offiziell weltbekannten Veganer, respektive Vegetarier, hat gesagt, und diesen Spruch finde ich so, der hat auch heute noch Gültigkeit, wenn alle Schlachthäuser durchsichtige Wände hätten, dann wären alle Veganer.
Oder noch besser wäre ja, wenn alle Unterbringungen von Angestellten von Schlachthäusern durchsichtige Wände hätten. Dann wären
das ist
alle.
Unverschämt.
Vielleicht sollte man so ein Gütesiegel einführen, irgendwie geschlachtet von glücklichen Metzgern. So.
So.
Du, das wäre mein Vorschlag.
Da bin ich jetzt.
Und da lade ich dich ein, demnächst in der Factory Hasselbruck, die wirbt immer, wenn man mit der S-Bahn dran vorbeifährt, mit Schnitzelteppich. Und da
wollte ich. Schnitzelteppich?
Wollte ich immer schon mal hin. Es ist noch, also es ist ein, muss ein sehr großes Schnitzel sein. Ich glaube, das ist eine gute Sache.
Unappetitlich.
Ja, vielleicht fahren wir da trotzdem mal hin. Ich habe deine Jacke, über die wir letztlich so viel gesprochen haben, bei Instagram gepostet. Der Zulauf war immens und es wurden dir auch sogar 3.001 Mark für diese Jacke.
D-Mark
für diese D-Mark. Jacke.
Ja.
Denke über dieses Angebot nach.
Ja,
wenn du sie nicht mehr tragen
spontan
kannst.
Spontan nein. Ja, tatsächlich, weil ich hänge so an dem Teil. Sie wird mir auch nie wieder passen, aber sie ist eben so einmalig. Obwohl, hast du 3.001?
3.001 Mark.
Das sind dann in Euro 1,5.
Das sind in Euro 1,5.
Ja.
Geboten, 1,550. Geboten von Anne.
Zum Ersten. Ja, du wollen wir sehen. Also, wir halten mal Kontakt und so. Also, ich fange an, unruhig zu werden bei 2.500 Euro. Könnte ich mir vorstellen, die Jacke für eine Woche zu verleihen.
Ich habe gar keinen Bock, mich diese Woche über Corona zu beschweren.
Ich auch nicht.
Ich ehrlich nicht?
Nein.
Und weißt du, was so der ausschlaggebende Punkt für mich war? Als ich gesehen habe, wie Olli Pocher, diesen Attila Hildmann, diesen veganen Koch, als der versucht hat, den vorzuführen, und das war so eine langweilige Veranstaltung, dann habe ich gedacht, wenn Olli Pocher, der ja eigentlich bei mir in der Beliebtheitsskala immer sehr weit unten angesiedelt war,
ich liebe
bevor
dich.
Er von Attila Hildmann im Sturzflug abgelöst wurde.
Giftzwergpocher.
So, dann habe ich gedacht, das ist jetzt da angekommen, jetzt mag ich es auch gar nicht mehr. Jetzt ist es ist mir ein bisschen egal.
Ja.
Wobei Attila Hildmann natürlich ein großes Problem hat als veganer Koch. Der wird ja nach dieser Veranstaltung, nach dieser Corona-Krise und diesen Anti-Corona-Demos, der wird ja kein Bein mehr auf den Boden bekommen.
Wird eng.
Der wird, ja, also wer,
wird
gut, Impfgegner sind natürlich noch potenziell ganz gute Kunden für veganen Koch. Aber allein die rechte Szene, ich weiß nicht, die
also
ist doch wieder auf
seine Fleischfront. Ja, die Zukunft ist ganz fällig.
Ne?
Kann
also
man sagen.
Gerade
ja.
die Rechten, ja. ob die da mit dem veganen.
Und lass mir noch ein Wort zu Corona sagen, Steffi, weil im Prinzip müssen wir alle gute Laune sein. Kein neuer Fall.
Ja.
Nicht, das ist doch sensationell.
Ja, das kann sich natürlich stündlich ändern, aber aktuell war zum Beispiel
also
in Hamburg
jetzt,
und Schleswig.
Jetzt gerade, so
jetzt,
ist es,
jetzt ja, gerade ja. dann wollen wir das feiern.
Mhm.
Plopp.
Mhm.
Und dann habe ich noch etwas mit Bedauern festgestellt, was vor allen Dingen deine Zielgruppe oder dein Umfeld in eine tiefe Krise stürzen wird: das Karstadt und Kaufhof.
Die Rentnerdomänen, da
also 80 Filialen machen dicht,
ja.
um das mal auf eine ordentliche Sachbasis zu bringen. 80 Filialen machen dicht.
Wir wollen mit dem Podcast dann jetzt sagen, dass Folgendes abläuft. Der Steffi macht mich immer einen Abend, versucht sie mich schlau zu machen. Also Steffi versucht dann einen Abend vorher.
Hat ja in Sachen Trump schon nicht geklappt.
Ja, nein, aber trotzdem. Mhm. Und dann lese ich das und freue mich in den meisten Fällen, weil das ist einfach gut und toll und durchdacht. Aber dann mit der Rentnerdomäne habe ich auch gedacht, das ist so rotzfrech.
Nein.
So unfassbar frech. Was ist denn, wo bitte ist denn jetzt die Rentnerdomäne?
Ja, die Restaurants, Le Buffet zum Beispiel, da sitzen nur Leute in beigen Jacken und essen da. Ich habe mir mal das Angebot aus der Filiale Mülheim-Heißen rausgeholt. Pfeffersteak mit Pommes oder Bauernsülze mit Bratkartoffeln und was es auch gibt, Matthiasfilet mit Salzkartoffeln und Hausfrauensoße. Also sowas darf man auch nur bei Le Buffet schreiben, weil sonst gibt es einen Shitstorm. Was
machst
bitte
du,
ist Hausfrauensoße?
Machst du Matthias?
Nee, du machst Matthias?
Ich liebe Matthias.
Ja?
Und ich bekomme
keine
jetzt
Gedanken
demnächst,
über Matthias gemacht.
Nein, pass auf, ich bekomme jetzt demnächst eine Kiste Matthias geschickt.
Ja.
Und zwar die Glücksburger Matthias-Wochen. Mhm. Natürlich in diesem Jahr fahren sie aus.
Online.
Habe ich im letzten Jahr moderiert auf dem Marktplatz in Glücksburg und es war so wahnsinnig. Neben mir stand Mandja Biel, Bürgermeisterin der kleinen Stadt, eine hochattraktive Frau und ich durfte mich ins Gästebuch eintragen. Und dann kam auf die Bühne einer, den ich nicht so drauf hatte und ich erzählte dann, dass ich von Quickborn durch dieses herrliche Schleswig-Holstein mit meinem Diesel gedonnert bin und hinter mir die blaue Wolke und es war durch die Rapsfelder durch, es war Robert Habeck.
Oha, nicht ernsthaft.
Und der war so geil, der war so geil und der hat mich so kontriert. Und jetzt bekam ich die Bitte von Glücksburg, dass ich per Video einer Veranstaltung, die es nicht geben wird, nochmal alles Gute wünsche. Wir tun so, als wären die Glücksburger Wochen dieses Jahr stattfinden. Und da habe ich dann auch einen losgelassen und habe auch gesagt, liebe Mobil, weil die Bürgermeisterin hat einen tiefen Eindruck hinterlassen. Aber der Matthias aus Glücksburg, deswegen frage ich, der zergeht dir auf der Zunge, so als wenn du nichts spürst. Es gibt ja Dinge. Die Schnitzel, was gab's denn noch? Schnitzel?
Warte, Pfeffersteak mit Pommes, Bauernsülze mit Bratkartoffeln.
Ich breche.
Und Matthiasfilet mit Salzkartoffeln und Hausfrauensoße. Aber da hast du es doch schon wieder bewiesen, du als Matthias-Fan. Du wärst bei Le Buffet natürlich sehr
natürlich,
gut aufgestellt.
Ja. Nein, ich war bei Rentner, da war völlig anders. Ich dachte, du meinst diese Grappelkabinen in irgendwelchen einkaufsgroßen Häusern, Karstadt und so weiter.
Nee.
Weil da habe ich, muss ich ganz mal erzählen, da habe ich jetzt eine, ich durfte mir jetzt vor 2, 3 Wochen, durfte ich mir eine neue Hose kaufen.
Ja,
schön. Ja, die war mal drin. Die war drin in der Hose und ich weiß auch, dass die Verkäuferin nur meinen Körper sehen wollen. Weil ich gehe rein, verstehst du? Ich gehe rein in so eine Kabine, zieh zu und höre draußen schon wispern und dann stecken 2 junge Mädels und sagen, oh, Entschuldigung.
Ja, ja.
Die wollen eben nur sehen, wie Tiedemann untenrum. Das war also für mich jedes Mal, ich gehe ungern einkaufen, aber die neue Hose steht mir wahnsinnig. Das ist eine Buntfaltenhose.
Ja, stark. Warum hast du die hier noch nie angezogen?
Ich werde sie nie tragen.
Alles klar. Aber das war ganz schön, das war auch dein kleiner feministischer Beitrag für heute.
So.
Haben wir das auch abgearbeitet. Aber was mit den Grabbelkisten da unten, das war der erste mediale, der erste und einzige mediale Auftritt meiner Familie jemals, als meine Oma in Oberhausen, weiß ich nicht, Altstadt oder in Altstaden heißt das, glaube ich, in Oberhausen-Altstaden fotografiert wurde von der Watz, während sie beim Winterschlussverkauf die erste war, die bei Woolworth am Grabbeltisch stand. So, das war bis ich kam, unser einziger medialer Auftritt. Oh, insofern, ja. Woolworth gibt es ja auch schon lange nicht mehr. Bei uns hieß es übrigens die Wulle.
Aber mich macht es im Prinzip auch nachdenklich, Steffi, dass es immer wieder Menschen gibt, die stundenlang vor Riesenkaufhäusern stehen, nur um einer der ersten am Grabbeltisch zu sein.
Ja, aber das ist ja leider vorbei. Und ich glaube, dass das natürlich auch Winterschluss und Verkauf und Sommerschlussverkauf, natürlich auch zum Sterben dieser großen Kaufhäuser beigetragen hat, weil das war ja noch ein Event wie Weltspartag oder Jugendspartag zum Beispiel. Weltspartag habe ich mal, das war mein erster prominenter, Wim Tölke gesehen.
Oh ja.
Genau, Wim Tölke, und von dem habe ich diese Colani Commerzbank Elefanten
bekommen.
Ja, ich sehe
sie vor
mir,
natürlich.
Die habe ich immer noch.
Ja, der große Wim.
Ja.
Und die kleine Schäfer.
Und dann habe ich dich kennengelernt, dazwischen war nicht viel.
Ja, siehst du, das ist übrigens ein Riesentyp, Tölke. Das ist furchtbar.
Aber wahrscheinlich, ja, meinst du?
Ja, nein, ich habe tausendmal gesehen, ein paar Mal interviewt und anschließend zusammengesessen. Und,
war der korrekt oder war das so ein Frauenabzieher? Das wäre
Nein, okay. Kann ich nicht bestätigen. Hat er jemals den Ruf gehabt?
Aber gerade Leute, die nicht den Ruf haben. Da denke ich immer, das habe ich dir schon mal gesagt, Zusammenhang mit Rolf Zukowski, dass ich immer denke, die haben dann irgendwas anderes, worüber man nicht reden sollte.
Nein, Gottes Willen. Also da kann ich dir sagen, Rolf Zukowski ist sowieso für mich einer der ehrlichsten, tollsten. Ja. Und Wim Tölke war zwei, dreimal Gast in der Schaubude und wir haben anschließend gemütlich zusammengesessen. Der hat weder mit den Augen gerollt, wenn da irgendwelche hübschen Mädels vorbeikamen, noch hat er jemals versucht, jemand anderen seine Zeche zahlen zu lassen. Korrekter Mann, Riesenhände, weißt du noch?
Ja, das
und hatte ja den Gang von so einem Plüschbären. Du hast immer die Schraube zwischen seinen Schultern gesucht, die aufgezogen wird. Wim, geh mal, ja. Und dann ging er los. Okay. War ein netter Typ.
War das Showgeschäft eigentlich früher verschwiegener als heute? Ja, oder?
Verschwiegener? Nein, ich glaube, dass wir nicht so pressegeile Typen hatten wie heute. Ich bin ganz sicher, also jetzt abgesehen von unserem Olymp, von unserem Tommy, der ja 70 geworden ist, Thomas, früher gab es nicht so Moderatoren, die auf Deubel komm raus eben die bunte Blätterwald suchten, um sich dann fotografieren lassen zu müssen. Insofern war das Showgeschäft leichter zu übersehen, man hat weniger gelesen. Mhm. Über die Showmaster, die so berühmten. Wer sich heute alles Entertainer nennt, finde ich so geil. Aber da gibt es schon einige, ohne Namen zu nennen. Da bin ich eine feige Sau. Ich könnte so viele Namen nennen, aber da bin ich eine feige Sau. Das mache ich nicht. Aber es gibt so viele Krempen im Showgeschäft, die null können. Die haben einfach nur Glück, dass irgendwelche Redakteure sagen, geht immer vor die Kamera, wir haben gar keinen anderen.
Ja, aber wir haben ja gerade schon über Olli Pocher abgeledert. Und du wolltest sowieso noch einen anderen heute vorführen. Und du wolltest dich doch noch aufregen.
Oh, nein, da sind wir ja geteilter Meinung. Ich habe den Stern immer so gern gelesen. Ich habe den Stern nie als oberkritisches mediales. Ich habe den Stern einmal wegen der Fotos gerne gelesen und auch wegen der Beiträge, die teilweise auch sehr, sehr kritisch waren und weiß Gott nicht immer uns, den Berlinern, nach der Schnauze geredet haben. Die haben in der letzten oder vorletzten Ausgabe, ich glaube, 24 Seiten, Lanz Kanz, eine Reportage über Markus Lanz. Demnach ist Lanz der liebe Gott. Und das finde ich so peinlich. Ohne den Hauch einer wirklich nur hauchweisen Kritik, diesen Mann hochleben zu lassen. Lanz ist mit Sicherheit ein angenehmer Plauderer, nicht immer, aber auch nicht immer öfter, aber ab und zu hat er mal einen guten Tag. Aber für den Stern ist Lanz der liebe Gott. Und das hat mich so irritiert. Stern ist für mich gestorben. Ich meine, die lachen sich da. Ob ich nun,
das werdet ihr merken. Du warst wahrscheinlich der Letzte, der die Printausgabe gekauft hat.
Der lacht sich tot, der Stern, ob ich nun lese oder nicht. Aber ich sage es einfach mal, für uns auch mindestens 100.000 Podcast-Gemeinde, lasst den Stern mal links liegen, weil die haben den Bezug zur Realität verloren. Wer Lanz so auf das Schild hebt und sagt, here's the greatest, geht gar nicht. So.
Amen.
Amen.
Ja, was raus muss, muss raus.
Ja, muss raus.
Übrigens, Thomas Gottschalk, den du gerade erwähnt hast, der arme Kerl, also diese Sendung, hast du die gesehen? Die Geburtstagssendung?
Ich habe sie nicht gesehen, aber ich habe Teile gesehen und fand es doch ganz interessant, so gut kenne ich ihn nicht, dass ein Mann, der so locker über diesen Verlust seiner Heimat in Kalifornien, die Hütte brennt ab, ist abgebrannt, sagt, und nur immer wieder dieses eine Buch von Rilke, glaube ich, ist es zitiert. Ja, ja. Und der sich nach 50 Jahren von einer Frau trennt und eine 50-Jährige neben sich hatte, ging 50 Jahre, ich lach mit meine Frau ist, die ist egal, also 50 oder 70 oder 80 oder 90, aber wer so lässig damit umgeht, das passt so nicht zu ihm, finde ich.
Aber entspricht das nicht deiner Lebensphilosophie, einfach zu sagen,
nein,
es ist, wie es ist? Und
nein,
jetzt, ne?
nein, das könnte nicht. Ich würde, wenn ich jetzt unser beschauliches Heim in Quickborn verdienen würde.
Die Mühle auf dem Berg in Quickborn.
Nein, da wäre ich ganz anders, Steffi. Da hänge ich wirklich an den Sachen und könnte auch nicht so in der Öffentlichkeit auftreten und sagen, das ist nur passiert. Hm. Ja, dann habe ich eine neue Liebe, eine Ohrentür. Und was er jetzt tatsächlich gemacht, was er mit Thea ja nie gemacht hat, er hat sie geknutscht vor der Kamera und sie halt ein Händchen, das hat er mit uns Thea, da hat er nicht gemacht.
Da also, hast du aber gut aufgepasst, ja.
Ja, wirklich, ja.
Also wir hatten uns ja schon verabredet für November und werden das zu gucken, aber es wird jetzt auf nächstes Jahr
vertagt.
Dann, wenn du schon dein 50. Jubiläum hinter dir hast, das ist noch richtig weit hin, aber bis dahin haben wir dann vielleicht auch Corona besiegt.
Ich überlege immer, ob ich den NDR bitten soll, noch ein Jahr dran zu hängen. Jetzt, wo ich gerade, weil ich glaube, ich kann ganz schwer aufhören.
Ja, aber das ist ja nicht, vielleicht machst du danach was anderes.
Ja, ich habe, gebe ich zu, da bin ich sehr stolz drauf, mit 76 Jahren tatsächlich ein Eisen im Feuer und die machen noch ernst und sagen, wenn es vom NDR nicht weitergeht, kommt zu uns. Ja, aber ich will das eigentlich gar nicht, ich hänge so an dem Laden.
Ach so, ja, vielleicht hat es ja jemand gehört.
Ja, vielleicht hat es ja jemand gehört. Und wenn es jemand gehört hat, der soll mich doch einfach ansprechen.
Ja.
Oder mir vielleicht einen Brief, frankiert logischerweise, weil es kostet ja alles Geld, schicken an meine Quickborn-Adresse oder bloß nicht mailen, weil die Mail kommen ja nie an bei mir. Aber oder vielleicht mich sogar anrufen und sagen, Carlo, ich habe da eine Idee.
Vielleicht passiert ja was.
Ja.
Aber ich finde, das ist ja schon so eine schöne Liebeserklärung an deinen Arbeitgeber.
Ich liebe diesen Laden.
Kann man ja einfach mal so spielen.
Ja, furchtbar.
Ja. Ich würde gerne noch ein paar Gäste einladen.
Riesenidee.
Also wirklich. Und zwar, aber ich habe mir die Woche darüber schon Gedanken gemacht, aber ich brauche noch ein paar Leute, die du gerne mal treffen würdest.
Ich habe drei. Mhm. Drei spontan.
Dann schreibe ich mir auf.
Ja, willst du gleich sozusagen live mitschreiben oder du hast ja so ein schlaues Köpfchen?
Ja, ist gut.
Nein? Du kannst ja auch, wenn du das abgehört hast, was wir jetzt sagen, kannst du dir dann sagen, ach, das hat er gesagt.
Stimmt, das ist
ein aus dem Duschlöcher. Ich würde drei sagen, siehst du, das hast du nicht verstanden. Unbedingt Lindenberg, Udo. Dann,
aber dann versteht man hier überhaupt keinen mehr.
Nein. Dann mit Sicherheit einen, mit dem du sehr gut klarkommst, Atze Schröder, weil der ja nie irgendwie was Frauenfeindliches von sich gibt, Atze.
Aber ich mag den trotzdem.
Der ist so geil.
Wenn man eine Randgruppe ist und sei es nur eine Frau, muss man auch über sich lachen können. Das ist schon okay.
Großes Kino, was du gesagt hast. Und ich finde Max Giesinger geil.
Warum?
Ja, ich mache den gerne. Ich weiß gar nicht warum. Ich mache seine Songs gerne und der war neulich gerade bei uns auf dem berühmten roten Sofa mit der grandiosen Bettina Tietjen und der hat mir so gefallen, weil der sagt so uneitle Dinge und genau wie, oh Mensch, wie heißt der Freund von, ist egal, fällt mir gleich ein.
Peter, Stefan.
Manfred, Peter.
Thorsten, Martin.
Martin war es auch nicht. Werner. Haben wir das Zeit? Werner, nee. Hans. Werner ist auch nicht, nee. Mir fällt schon ein.
Carsten.
Ja.
Ich habe schon Kalle Schwensen bei Instagram angeschrieben.
Ehrlich, nein.
Ja, aber ich habe das im Progress. Ich war so begeistert von deiner Geschichte von Mickey, den ich nicht mal googeln konnte. Wir haben das
Reinke, oder was?
Nee, Mickey, der, von dem du letztlich geredet hast mit dem...
Mackie.
Ach, Mackie, Entschuldigung.
Mackie, ja,
Mackie.
Ja, ja, ja.
Aber deshalb, ich hatte nochmal geguckt nach Milliarden Mike und dem schönen Klaus, aber ich glaube, die sitzen gerade alle ein. Deshalb, das sind Leute, die interessieren mich.
Ja.
Oder halt auch mal eine gute Frau. Trägt so eine Denkpause. Frau.
Nein, natürlich, Frau. Logisch, ja. Ich war jetzt nur bei den Kerlen so. Ja, ich komme nicht heute zu mir. Herrgott.
Der Freund von wem denn?
der Freund von ihr. Und ich komme hier weder auf ihren Namen noch auf seinen Namen. Aber mir fällt es schon ein, wir haben noch Zeit. Johannes Oerding.
Ach, den magst du? Oh, den mag ich leider gar nicht.
Oh, ich finde ihn so toll.
Nee? Nee, den mag ich gar nicht.
Okay, dann Johannes.
Ja gut, nur gut, aber wer weiß, vielleicht ist es ja so, man soll nie den Stab über jemanden brechen, das hast du mir gesagt, den man gar nicht persönlich kennt. So. Und der Johannes und ich kommen aus einem ähnlichen Kulturkreis, wir kommen, sind beides Niederrheiner und vielleicht ist es ja so, dass wir uns doch gut verstehen.
Wie heißt denn die Freundin von Johannes Oerding?
Ina Müller.
So genau.
Jetzt haben wir es.
So, pass auf. Und jetzt erzähle ich dir eine Geschichte von Ina Müller, weil ich finde, die gehört in unseren Podcast. Eine Geschichte, die so unglaublich ist. Ich war vor 2 oder 3 Jahren, 50 Jahre Farbfernsehen, glaube ich, war es beim NDR eingeladen, beim Fernsehen. Und wir hatten uns eine Suite gemietet in diesem Hotel Schiefe Türme auf dem Kiez. Und es war alles toll. Und die Szene war folgende. In der Mitte lag Ina Müller, links von ihr Bjarne Mädel und rechts von Caro. Und da wurden alte Matzen gezeigt von mir, von der Schaubude. Ja. Und während wir dort entspannt alle drei im Bett lagen und wir uns Carlo anguckten, sagte Ina Müller, guck mal, und das ist Carlo, netter, den haben alle gemocht. Und dann kamen die Drogen.
Hat sie gesagt?
Pass auf, hat sie gesagt. Ja. Ich habe ganz, ganz cool weitergeguckt. Ich merkte, dass Bjarne neben mir zuckte und die Dame zu meiner Rechten dann irgendwas weiter babbelte. Egal, diese kleine Geschichte war zu Ende. Der Redakteur kam rein, Axel Hahn, ein alter Freund von mir, und sagte nur, natürlich, selbstverständlich wird das rausgeschnitten. Mhm. Und ich habe dann 14 Tage später, ich habe nur gesagt, das Schönste an Ina Müller ist Johannes Oerding. Über den Sender. Aber stell dir mal diese Geschichte vor. Da machst du eine fröhliche Geschichte über 50 Jahre Fernsehen und da sagt diese plumpe Zicke, nichts anderes ist sie für mich, sagt dann, musst du dir mal vorstellen. Und dann kamen die Drogen.
Ich weiß nicht, ob wir Johannes Oerding jetzt noch kriegen.
Johannes ist doch cool.
Naja, aber weißt du, das ist so, wenn Menschen polarisieren und auch für Gags bekannt sind, dann geht auch schon mal einer daneben.
Ja, aber das, ich finde,
also das
da,
muss
da,
man, das ist ein grade, Risiko, mit dem man umgeht.
Gerade bei mir, ich habe so eine Riesenfresse, aber es gibt für mich Grenzen.
Ja.
Und das würde ich wirklich nicht sagen, weil allein Drogen als unterhaltsames Element mit einzubauen, nee, geht nicht.
Ja.
Geht nicht bei mir.
Okay. Also, aber ich glaube, das wird jetzt schwierig mit Johannes Oerding, aber nur gut.
Vielleicht kommt er trotzdem.
Ja, vielleicht kommt er.
Johannes, trotzdem. Du musst einfach wissen, die Geschichte mit deiner Frau ist so passiert.
Sie sind sie nicht sowieso mal zusammen, mal nicht, oder man sagt es
interessiert
nicht.
Interessiert mich
also
überhaupt
gar nicht. Also deshalb, ja, insofern, ja. Vielleicht ist da sowieso gerade Sendepause und ja. Er hat auch Bock, mal ordentlich abzuledern. Es gab eine interessante Studie, habe ich die Woche gelesen, unter 1002 Müttern und Vätern von Kindern unter 18 Jahren. Und zwar, die hat sie herausgefunden, dass sich Väter seit Beginn der Pandemie zunehmend von der Kindererziehung gestresst fühlen. Bei Frauen ist es gleich geblieben. Interessant. Vorher haben sich Männer nur von der Arbeit gestresst gefühlt, jetzt auch von der Kindererziehung. Woran mag das liegen, Carlo?
Daran, an dieser Erkenntnis kann ich mich leider gar nicht hochranken.
Nee, du nicht, aber ich. Und zwar hat sich dazu es war der Wirtschaftsminister von Brandenburg. Der hat sich zu dieser häuslichen aktuellen Corona-Situation geäußert.
Den muss man ja nicht kennen.
Den muss man nicht kennen, aber er hat was Schönes gesagt. Warte mal, ich mach dir das mal an. Das dauert jetzt mal kurz. So. Ich mach das mal laut. So, jetzt sagt er was.
Wir sind in einer Situation, die ist im Augenblick gerade mal 14 Tage länger als die Sommerferien. Also das ist alles noch kein Wahnsinnsausnahmezustand. Und ich würde mich freuen, wenn zum Teil die Eltern auch mal wieder ihre Kinder richtig kennengelernt haben.
Was hat
er ist im Ranking, gesunken von kenne ich nicht auf, wollte ich gar nicht kennenlernen.
Irgendwas geraucht.
Er war gut drauf, oder? Cliffhanger vom letzten Mal, die Antwort auf die Frage, hast du dich schon mal geschlagen? Hallo, ich kann seit 7 Tagen nicht mehr schlafen.
Ich habe früher öfter auf die Fresse gehauen und ja auch sehr viel auf die Fresse bekommen. Ich war einfach immer zu vorlaut und wollte immer irgendwie irgendwelchen, dann wird sich halt Mädels imponieren. Ich habe 2 oder 3, keine Schlägereien, aber heftige Auseinandersetzungen, auch unter Einsatz eben der Fäuste. Noch in Erinnerung, die Mutter meiner großen Theresa, meiner Ältesten, Dodo war hochschwanger und wir waren im Members. Members war damals so ein ganz angesagter Club in der Milchstraße in dem unauffälligen Stadtteil Pöseldorf. Nein, ich verstehst du.
Ganz normale Leute.
Ganz, wo ganz normale Leute, damals wie heute, leben. Und wir kamen aus dem Members raus und eine steile Treppe führte nach unten. Und es kam uns ein Typ entgegen und sagte nur mit Blick auf meine Frau, die, ich glaube, ich im 6., 7. Monat war, aber man sah schon, boah, ist die dick. 21, 22. Und ich habe hier so in die Schnauze gesehen. Ideologisch sofort zugeschlagen.
Und dann?
Und dann schlug er zurück und dann habe ich wieder zugeschlagen und war auch der Winner, weil dann andere dazwischen gingen. Also ich habe zweimal gepunktet, er nur einmal. Ich konnte aber wegducken, verstehst du? Ich duckte weg.
Ja.
Bei Schlägereien ist es so, ist ja nicht furchtbar, wenn man so
macht. Man macht heute keiner mehr. Ich bin sehr interessiert.
Nein, weil du musst immer, wenn du merkst, es kommt zur Schlägerei, musst du der Erste sein, der schlägt. Das ist ganz wichtig. Ja. Hier spricht der Schläger. Ja, hallo. Ja. Ich bin sie auch noch weggelaufen. Weil ich da irgendwie doch ein bisschen feige war. Aber wenn es drauf ankam und ich wusste, ich komme nicht mehr raus aus der Situation jetzt, dann habe ich zugenagelt. Und es gibt auch den Klassiker vorm Top 10 auf der Reeperbahn. Da war ich 2021. Dass ich dann auch mal furchtbar verprügelt worden bin. Es ging immer um Mädchen oder Missverständnisse. Und das war ja damals so, Steffi, damals wurde sich dann geprügelt und da gab es einen Bax oder auch mal eine blutige Nase. Aber es war nichts von Waffen und nichts von Drogen. Das war wirklich damals, und da hat man sich anschließend, so spießig es sich anhört, die Hand gegeben und gesagt, Alter, komm, lass uns wieder vertrauen, ist reingegangen und hat ein Bier getrunken. Ja, ich habe mich früher geprügelt. Und ich war auch kein Schlechter, weil ich damals eben sportlich noch war. Oh Gott, ist das lange her. Und habe, glaube ich, eine ganz saubere Linke geschlagen.
Ja, heute kommt doch dann die Polizei.
Heute kommt die Polizei, ja. Damals nicht, nö.
Ja.
Ja, weil das ja damals ohne Anzeige ging, ist Quatsch.
Ich hätte mich ja gern mal geprügelt, aber allein es fehlte mir die Gelegenheit. Kann man dafür trainieren? Trainiert man dafür oder es kommt das
ja,
einfach so?
Ist das
so
ein jetzt mentales hier, Ding? Ja, geh doch hier raus und sag dem Nächsten, du siehst aus wie ein Arsch oder so.
Ja.
Dann ergibt sich irgendwas Freundliches.
Bei mir ergibt sich da nichts, wirklich nicht.
Heute dann kannst du ja zutreten.
Also wenn ich anfange, dann geht's.
Ja, dann würdest du, ja genau. Oder du nimmst irgendwie, ein kochen heißes Wasser und gießt es dem Vorhergehenden in den Nacken. Irgendwas Witziges. Dann ergibt sich was daraus.
Ja. Dankeschön. Das sind gute
Kleiner
Tipps.
Kleiner Tipp. Ja, nein, du hast sie nicht bei mir.
Nee, auf gar keinen Fall. Du, vor 30 Jahren, ne? Da weißt du noch, was vor 30 Jahren war?
Okay, jede Sekunde.
Du weißt alles. Da wurde tatsächlich.
Du weißt, wie alten Leute haben das Langzeitgedächtnis. Was war da los?
Ja, da wurde mal die deutsche Einheit so in die Wege geleitet.
Zelebriert.
Ja, so langsam. Da gab es diesen Staatsvertrag über Währungsunion, Sozialunion, richtig. Wirtschaftsunion. Das glaube ich. Also ist jetzt auch, glaube ich, genau 30 Jahre her. Und du bist ja so ein Zeitzeuge von dieser, also ich war da auch schon da, aber ich kann mich an nichts erinnern. Ich bin da zur Schule gegangen und du hast mir mal so eine Geschichte erzählt als
Mit den Trabis.
Ja. Und ich musste daran denken und ich würde sie so gern nochmal hören. Deine Einheitsgeschichte, die war so schön.
Wir wohnten damals in der Spaldingstraße.
Über
der
Tim Melzer.
Genau, oberhalb von Tim Melzer und Ostseestraße, hier sind noch jetzt der Willy-Brandt-Straße, Ostseestraße, Ecke Spaldingstraße, oben. Und ich hatte am Abend zuvor ein bisschen bei Tieren Gebäck mit irgendwelchen Leuten gesessen und es wurde später und später und später, hatte einen wahnsinnig dicken Kopf und bin sehr spät aufgewacht und hörte Geräusche, die ich nicht unterbringen konnte. So als wenn wirklich eine Armada von Rasenmähern irgendwo unten auf der Straße unterwegs ist. Und habe mich dann mühselig am Fensterbrett hochgezogen und muss furchtbar ausgesehen haben. So wie Klaus Kinski im letzten Akt irgendwo. Und guckte über die Fensterbank und sah hunderte Trabis von den Elbbrücken Richtung Hauptbahnhof fahren. Und habe gedacht, das waren zwei Gläser zu viel und nun ist es passiert und ich muss dringend einen Spezialisten aufsuchen, weil nun ist es also Ende der Fahnenstange. Das war dann die Öffnung der Grenzen und alle sofort im Westen wegen Begrüßungsgeld, gab ja 100 D-Mark. Und aber diese Szene ist für mich schon wirklich, weil ich habe nicht gewusst, meine damalige Partnerin, meine geliebte Anja, war schon zum Job gegangen und die Mama von Lisa, meine zweite Dessen. Und ich war alleine in der Wohnung und hatte tatsächlich Angst, weil ich habe an Aliens und Invasionen und so viele Trabis. Und vor allen Dingen hatten die wirklich, jedes Auto hatte den blauen Kondensstreifen hinter sich.
Ja. Also da möchte ich die Feinstaubbelastung gar nicht. Also,
und wer im Prinzip,
dass du das überlebt hast.
Ja, genau. Hunderte fielen auch, die Parade bildeten, fielen auch um. Und ich dachte, die sind tot, die waren nur kurzzeitig ohnmächtig. Das war schon wahnsinnig. Das war die Einheit.
Ja, für dich.
Für mich, ja genau. Und dann natürlich diese wirklich nach wie vor für mich das Herz anfassende Szene als Genscher auf dem Balkon in Prag, was glaube ich, nicht? Der in der Botschaft sagte, er kam ja gar nicht dazu zu sagen, nicht? Mit dem heutigen Tag und dann wie Tausende, die dort eingesperrt waren, eben vor Ergriffenheit geschrien haben. Da kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut. Ich sehe diese Szene vor mir. Ich habe Genscher übrigens zusammen, mit Genscher war ich in einer Talkshow und habe ihn anschließend sprechen dürfen. Der war so ein warmherziger, kluger Mensch, ganz, ganz sensibel und war ein weltanerkannter Außenminister, logisch. Aber war für mich so nahbar und also wirklich, ich war richtig traurig, jetzt wie bei Norbert Blüm, dass es immer wieder Politiker gibt, die hast du, die behältst du im Herzen, weil du kannst Politik und Menschlichkeit verbinden, nur viele können es eben leider nicht.
Man muss dazu sagen, für die Jüngeren unter uns, der Herr Genscher gehörte einer Partei an, ist die FDP. Die damals war die FDP noch was wert.
Bist du gleich bei deinem Freund Lindner?
Bei Christian Lindner. Hast du gesehen, wo er den Honorarkonsul von Weißrussland die Tage gekuschelt hat?
Nein.
Ja, da sind die Pferde mit ihm durchgegangen. Er war im Borchers, da wo man hingeht, wenn man reich und berühmt ist
und gesehen werden will.
In Berlin lebt oder in Berlin ab und zu zugegen ist. Und das war ein bisschen voll, das Borchers. Also da war es ziemlich eng, deshalb kam die Polizei und zur Verabschiedung oder zur Begrüßung hat dann Christian Lindner, sind die Pferde mit ihm durchgegangen, hat ohne Maske den Honorarkonsul von Weißrussland kräftig in den Arm genommen, einmal durchgeknuddelt und
nein.
Ja.
Das ist völlig an mir vorbeigegangen. Sag mal.
Wobei diese Hygienevorschriften, manchmal ist es ja auch schwierig. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe auch schon so ein paar, zwei, drei Hygiene-Fails gemacht. Zum Beispiel nehme ich immer alles in den Mund. Ja, ich habe im Winter immer noch meine Handschuhe im Mund genommen. Ich glaube, das war auch nicht im Sinne des Erfinders.
Ich küsse gerne die Gelände von Rolltreppen.
Ja, ablecken.
Ja, genau. Ja.
Das ist das neue S-Bahn-Surfen. Mhm. Also früher, wenn man mal einen Thrill brauchte, hat man sich an die S-Bahn gehängt. Heute leckt man einfach die Rolltreppe
allein. Ja, genau. Und du bist so high ohne Ende.
Ja, genau. Naja, insofern sei es Christian Lindner verziehen. Es ist halt immer blöd, wenn man sich immer weit aus dem Fenster lehnt und dann dabei erwischt wird. Das ist immer unangenehm.
Sollte man nicht machen.
Das sollte man
einfach. Also da bin ich wirklich super, super vorsichtig, muss ich sagen.
Dein Urlaub rückt ja tatsächlich in greifbare Nähe, oder?
Ja, eben nicht, Steffi.
Wieso nicht?
Ja, eben nicht, weil Spanien sieht ganz eng aus. Wir wollen am 1. Juli fliegen, wir haben bereits im Oktober gebucht. Ich bin nach wie vor Optimist und sage, wir fliegen, obwohl der Optimismus eigentlich von Tag zu Tag sich schmälert.
Schwindelt? Ich dachte, Spanien macht jetzt auch so einen Testbetrieb mit den Balearen.
Ja, Mallorca. Mallorca soll ja sozusagen, ich weiß auch gar nicht, wie das geht, wie man das splittet. Malle soll also angeblich schon sich bereit erklärt haben, kommt, ihr ganzen verschluckten Vollidioten, kommt wieder. Aber Spanien, das Festland, ist...
Ja, sonst fliegt er nach Mallorca und fährt dann mit dem Vatertagsfloß rüber.
Nein, nein, ich habe auch schon gedacht mit dem Auto, weil ich würde alles machen. Weil ich bin wirklich nach 20 Jahren auf mein geliebtes Torremar zu verzichten, würde für mich wirklich eine Art von Trauer bedeuten.
Ja, dann musst du mal was anderes kennenlernen vielleicht.
Wen denn?
Ja, Kroatien oder so, auch nicht, ne?
Nach Kroatien mit Ina Müller.
Mit Ina Müller.
Ja, das finde ich schön.
Mit Ina Müller im Flixbus nach Kroatien.
So.
Haben wir es doch. Das ist für alle schön. Aber wo du Auto sagst, ich habe die Woche meinen ersten Stau wieder gesehen. Es geht wieder los und Greenpeace macht sich Sorgen, weil alle wieder im Auto unterwegs sind.
Stimmt überhaupt, ja,
genau. Kann man gut verstehen. Ich fahre noch nicht so gerne S-Bahn. Man kann wieder wirklich jetzt alles im Auto machen. Also es sind jeden Tag irgendwelche Autokonzerte. Wäre vielleicht kriegen wir unsere Hallen- oder Stadiontour doch noch hin, wenn wir das so als Autokino-Event aufmachen.
Das finde ich überhaupt geil, ja.
Oder?
Ja, das finde ich
geil. Wir können auch in deinem Touran performen.
Warum nicht? Warum nicht? Also für einen gewissen Obolus, der sich im vierstelligen Bereich bewegen müsste.
Und ich finde halt immer noch meine Idee ganz gut, dass man vielleicht auch Schule jetzt im Auto machen sollte. Weil das wäre schön für die Leute in gewissen Stadtteilen. Du hast einen davon schon erwähnt. Das sind ja mal diese Elterntaxis. Da könnte die Mutter im Unterricht neben ihrem Sohn sitzen bleiben. Bis jetzt gab das ja immer nur Stress.
Das ist eine Situation, die sehr viel...
Kannst du noch Butterbrot dazu nehmen machen?
Ja, natürlich, Steffi. Ja, guck mal, hier
ich fiebere dem entgegen.
Hier werden am Tisch wirklich die Ideen
Konzepte.
Geboren. Ja, die Menschheit in irgendeiner Form verändert. Ich finde es toll.
Und eine Sache habe ich noch. Ich sehe dich im Moment überall. Du machst Werbung für Pullover und du klebst an jedem Bus da, wo sonst der Orang-Utan bei Hagenbeeks klebt. Da klebst du jetzt. Ich sehe dich immer. Du fährst im Bus an mir vorbei.
Ja, die Elbe-Werkstätten. Das war eine ganz tolle Aktion. Ich war eingeladen dort. Der NDR hatte mich dorthin geschickt. Aber ich habe gar nicht die Tragweite begriffen, dass sie dann eben mit mir, diesem eleganten 76-jährigen weißhaarigen Mann, dann eben in die Werbung einsteigen. Und habe wieder mal gemerkt, was für eine Herzlichkeit Menschen haben, die nicht gesund sind.
Was sind denn die Elbe-Werkstätten?
Elbe-Werkstätten ist eine Einrichtung, wo eben Menschen, die eine geistige oder körperliche Behinderung haben, die integriert werden die eben wie normale Menschen behandelt werden. Das ist ja eben das, was alle Menschen, die eine Behinderung haben, sich so sehnlichst wünschen, dass man sie als Mensch nimmt.
Und als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft.
So, genau. Und das war ein großer, es war leider viel zu kurz, waren ein, zwei Stunden da, gab Schnittchen. Und ich habe dann mit einer ganz jungen, sehr, sehr niedlichen Bergedorferin, glaube ich, die dort lebt in Elbe-Werkstätten, dann irgendwelche Späßchen gemacht und plötzlich Litfaßsäulen sind vollgekleistert mit uns und Busse und das genieße ich auch, weil ich finde, man kann gar nicht genug tun, um den Menschen klarzumachen, auch ihr müsst euch Zeit nehmen, den Menschen zu helfen und für die Menschen da zu sein, denen es nicht so gut geht wie dir selbst. Ich bin doch Mensch, ich bin ein 76-Jähriger, der so glücklich ist und der gesund ist. Und wie viele Menschen gibt es, die ein scheiß Leben haben? Und da müssen wir uns drum kümmern. Das ist für mich ein Bedürfnis.
Amen.
Mahlzeit.
Hast du noch was? Ich wollte heute mal ein Eis essen. Mein erstes.
Sitzt mir die Dinger gegenüber. Nein, ich habe aber, wir sollten mal wieder aus dem Füllhorn meiner wirklich, wirklich bunten Vergangenheit, ich müsste mir wieder mal Geschichten zurückrufen.
Ausdenken.
Nicht ausdenken, aber in den Kopf zurückrufen. Wir haben hier unfassbare Dinge gemacht. Also beim nächsten Mal.
Damals, bei 50 Jahre Farbfernsehen, das ist jetzt schon das Highlight dieser Zeit.
50 Jahre Farbfernsehen. Ja.
Dass es eine Veranstaltung gibt, die 50 Jahre Farbfernsehen hat.
Ja. Länger war es ja. 50 Jahre, genau. Vorher schwarz-weiß. Ja. Da war es nur gerade geplant.
Ja, mehr dazu nächste Woche. Und vielleicht magst du dir dann, mach doch mal einen Cliffhanger. So wie das hat letztes Mal sehr gut funktioniert. Ich war aufgeregt, die anderen vielleicht auch. Nächste Woche gibt es eine sagenumwobene Geschichte von Carlo. Und ich sag dir, was Kalle Schwensen geantwortet hat.
Und vor allen Dingen, du verschickst bitte Einladungen auch an Johannes Oerding. Und,
natürlich. Mache ich. Aber auf der Basis dessen, was wir gerade gesagt haben.
Das Geile ist, wie du so ruderst. Nichts gegen Johannes. Ich liebe ihn. Aber wie gesagt, denk daran, Max Siezinger, dann Atze muss kommen.
Ja, du, den finde ich auch.
Und ich finde Udo, wenn wir Udo kriegen, ist ein Highlight. Udo könnte eng werden wegen der, obwohl wir können es ja nach seinen Tages- und Nachtgewohnheiten richten. Das ist ja schon toll.
Er ist ja mehr nachts unterwegs und joggt in grünen Socken um die Alster.
Kann man so
sagen. Sag mal, aber eine Sache habe ich noch zu Udo Lindenberg. Die Frage, die mich quält. Er ist ja ausgezogen aus dem Hotel. Mhm. Jetzt ist er vielleicht wieder zurück. Aber wo war der denn zwischendurch?
Ich habe keine Ahnung. Frage habe ich mir auch gestellt.
Wenn du dich, dich das schon fragst.
Ja, denn vor allen Dingen finde ich es so toll, dass keiner, zumindest habe ich jetzt medienmäßig nicht wahrnehmen können, es hat keiner rausbekommen.
Vielleicht kriegen wir es noch raus.
Ciao, Bella.
Tschüss.